Bald werden auch wir dort wohnen. Er ist hingegangen, um die Städte zu bereiten und kommt gewiss wieder. Er kommt wieder, um die Seinen zu sich zu nehmen, damit wir da sind, wo er ist. Das ist gewiss. Er kommt wieder. Er kommt bald wieder. Wir rechnen mit seiner Wiederkunft in dieser Generation. Ich tu's. Ich rechne zu meiner Zeit hundertprozentig mit der Wiederkunft Jesu Christi. Die Zeichen der Zeit sagen's uns und die Heilige Schrift trügt nicht. Das Wort kann nicht gebrochen werden. Alles weist darauf hin, und wir sind ja froh, dass es so ist. Und deshalb ist es wirklich nötig, von der Erde losgerissen zu werden. Ehe ich irgendwie diesen Gottesdienst weiter miterlebe, möchte ich die Bemerkung machen, dass ich mich innig gefreut habe, zu hören, wie instrumental gespielt wurde. Ich möchte euch, lieben Spielern, Mut machen und noch anderen, die noch nicht spielen, aber talentiert sind, tut, was ihr könnt zur Ehre des Herrn. Ich hätte noch sitzen können und sagen, spielt weiter, und hätte am liebsten Bruder Russ gesagt, komm, sing und lass dich spielen, bis wir alles so richtig im Geiste Gottes sind. Musik ist etwas Herrliches. Wenn sie getan wird im Namen des Herrn und zur Ehre des Herrn. Ihr wisst, zur Zeit Sauls sind sogar die Dämonen gewichen, als David auf seiner Harfe war's wohl zu spielen begann. Ich hab's genossen. Ich hab das Spielen richtig genossen. Es wird vielen so gehen, speziell denen, die nicht musikalisch sind. Aber trotzdem noch einmal, herzlichen Dank, und mögen alle auch die gesamten Lieder mitspielen. Ich hab's in Australien jetzt erlebt, ihr könnt ja dasselbe beurteilen, aber ich hab's gut gefunden. In der Gemeinde von Bruder Frangos haben alle, die nur was immer sie hatten, drei Schifferklaviere und noch jede Menge andere Musikinstrumente, waren vorne, alt und jung, alles sang und spielte dem Herrn. Das war so richtig wie in alten Tagen. Und das soll auch wieder so werden. Wie schön, dass wir keine tote Form haben. Das wäre ja schlimm, wenn wir hier darauf achten müssten, dass wir irgendetwas so tun, wie es getan werden sollte. Wir sind hier frei, um dem Herrn zu dienen. Wir kommen nicht hierher, um nur eine Art von Gottesdienst zu gestalten. Wir kommen hierher, um Gott anzubeten, ihm zu singen, zu spielen, uns bei ihm zu bedanken, Gemeinschaft mit ihm zu haben, sein Wort zu hören, ihn zu erleben. Wir kommen hierher mit dem einen Wunsch, dass Gott sich uns offenbart. Amen. Und das kann schon so beginnen, dass wirklich auch diejenigen, die in den Stühlen sitzen, mitsingen, wenn hier Chorus und Lieder gespielt werden, und ihr werdet sehen, so wird der Geist Gottes sich wohlfühlen und herabkommen. Herzen werden sich öffnen und wir werden gemeinsam gesegnet werden. Es waren in der Tat ergreifende Zeugnisse und Erlebnisse von dem, was Gott getan hat. Sicher mag jemand fragen oder sagen, dass viele Reisen strengt an, das stimmt. Aber Paulus schreibt an die Römer im 10. Kapitel, wie sollen sie hören, wenn ihnen niemand verkündigt, aber wie soll ihnen jemand verkündigen, es sei denn, er werde gesandt. Und so danken wir dem Herrn auch euch für die Gebete und für alle treue Unterstützung seines Werkes. Wie dankbar sind wir auch dafür, in einer Zeit leben zu können, in der die Entfernungen ja nichts mehr bedeuten. Wenn jemand vor 100 Jahren wie Livingstone nach Afrika gehen wollte oder irgendjemand nach China, da waren sie ja 6 oder 8 Wochen oder mehr unterwegs. Heute setzt man sich in ein schönes Flugzeug besten Typs und fliegt 11 Stunden und 45 Minuten und steigt in Hongkong aus. Dann fliegt man wieder 7 Stunden und ein paar Minuten und steigt in Manila aus. Dann fliegt man wieder und steigt aus. Gott hat es einfach so werden lassen, damit am Ende die Möglichkeiten gegeben sind, dass in der Tat allen Sprachen, Völkern und Nationen das Wort verkündigt werden kann. Wir geben für dieses Wort, wie es unser geliebter Bruder Müskis zum Ausdruck gebracht hat, wirklich alles. Das Wort bedeutet uns alles. Jesus ist das Wort. Und wir sind mit ihm verbunden, aufs Innigste mit ihm verbunden, durch Wort, Blut und Geist. So lautet das göttliche Zeugnis. Wort, Blut und Geist, oder Wasser, Blut und Geist. Das ist das Zeugnis der Gemeinde, durch das eine göttliche Blut erlöst, gewaschen im Wasserbad des Wortes, geleitet durch den Heiligen Geist, der noch heute in alle Wahrheit führt. Schon gesagt, Grüße habe ich hier abgegeben. Lasst uns nun doch noch in das Wort hineinschauen. Jedes Mal, wenn aus der Offenbarung gelesen wird, dann kommt doch eine besondere Ehrfurcht über uns. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir, aber wenn man in der Offenbarung liest, da ist wirklich Offenbarung und nochmal Offenbarung und nochmal Offenbarung. Und sofern man zu lesen beginnt, brennt das Herz, weil Gott uns den Zugang durch Offenbarung zur Offenbarung aus Gnaden geschenkt hat. Kein Mensch hat es sich nehmen können, es werde ihm denn von Gott gegeben.
Amen.
Aber wenn Gott es gibt, dann kann es uns auf der anderen Seite auch niemand nehmen. Und wem Gott sich offenbart, der bleibt fest in allen Stürmen, der beharret bis ans Ende. Irgendwo haben wir über die Liebe Gottes gesprochen und da fragte mich ein Bruder, warum es denn ist, dass manchmal die Liebe nur eine Zeit andauert und dann nicht mehr ist. Dann kam es wirklich ganz spontan aus meinem Munde, wie es in meinem Herzen ist, und ich sagte, dann war es nicht die Liebe Gottes. Wenn irgendwo etwas aufhört, etwas, was man meint, es sei von Gott, dann stimmt es nicht. Die Heilige Schrift sagt in 1. Korinther 13, dass die Liebe nimmer aufhört, nie aufhört, so wie Gott nicht aufhören kann. Und er hat die Seinen geliebt bis ans Ende. Er ist die Liebe.
Amen.
Gott ist die Liebe. Und wer in Gott ist, der lebt.
Amen.
Unter allen Umständen, zu allen Zeiten, nicht wenn es passt oder nicht passt, sondern wirklich immer und ewig.
Amen.
Weil die Liebe niemals aufhört.
Amen.
Dank sei Gott dafür.
Amen.
Hier haben wir in Offenbarung 19 vor uns dieses gewaltige Ereignis. Ja, viele Einzelheiten werden hier aufgeführt von dem, was im letzten Zeitabschnitt geschehen wird. Die Zerstörung Roms, natürlich die 7 Hügelstadt, von der ja alle Welt weiß, die sich selbst als ewige Stadt bezeichnet. In Offenbarung 18 wird ja dreimal gesagt, dass sie in einer Stunde zerstört werden wird. Es heißt hier in Offenbarung 18, Vers 10, von Ferne werden sie aus Furcht vor ihrer Qual stehen und ausrufen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du mächtige Stadt, in einer einzigen Stunde ist nun das Gericht über dich gekommen. In einer einzigen Stunde. Wer die Beschreibung noch deutlicher haben möchte, um zu wissen, um welche Stadt es sich handelt, lese mit mir Vers 16. Und ausrufen, wehe, wehe, du große Stadt, die du dich in feine Leinwand, in Purpur und Scharlach kleidest und mit Gold, Edelsteinen und Perlen reich geschmückt warst. O, dass eine einzige Stunde diesen großen Reichtum verwüstet hat. Ich hab's vor Jahren im Spiegelmagazin gelesen, dass niemand den Reichtum des Vatikans schätzen kann. Es geht einfach nicht, weil es nicht machbar ist. Ich habe selbst die Schatzkammern im Petersdom dreimal besichtigt in den 60er Jahren, als man noch reingehen konnte, ohne zu bezahlen oder extra bezahlen zu müssen. Heute kann ja wohl kein Außenseiter mehr rein. Aber was nützt mir der Jesus aus Gold in einer gewissen Größe? Was nützen all die Perlen? Und wer das einmal mit eigenen Augen gesehen hat, wie Schaufenster an einer Hauptstraße, wo nur große Geschäftsleute einkaufen, ein Schaufenster nach dem anderen und in einem mehr Prunk und mehr Wert als in dem anderen. Gold und Kostbarkeiten jeder Art, die man auf Erden nicht wiederfindet. Alles ist dort. Und hier gibt uns Gott in seinem Wort die Beschreibung. Wir sind sehr dankbar dafür, denn es bezieht sich ja auf die letzte Zeit. Und speziell in dieser Zeit, wo alles zurück in den Mutterschoß dieser großen Organisation zurückkehrt, ruft Gott sein Volk mit mächtiger Stimme heraus, um keinen Anteil an ihren Plagen zu haben. Aber das will ich euch auch deutlich sagen im Namen des Herrn. Wer Anteil an ihren Lehren, an ihrer Praxis hat, wird Anteil an ihren Plagen haben. Nur wer sich löst und verkehrt als verkehrt hinstellt und sich zu Gott wendet und Wahrheit Wahrheit sein lässt und bereit ist, die letzte Konsequenz zu ziehen, um der Wahrheit willen und für die Wahrheit, dem wird Gott sich offenbaren. Er wird herauskommen und den alten Sauerteig zurücklassen mit allem Drum und Dran. Ihr wisst ja, ich habe das Buch soweit fertig geschrieben und man denkt oft mit Schmerz an die Abrechnung, an die Verführung all dieser vielen Menschen. Da dachte ich an eine Abbildung, auf der dieser Vikarius hochgetragen wurde auf diesem Thron. Und im Vergleich dazu dachte ich an meinen Herrn, der auf dem Füllen einer Eselin in die Stadt ritt. Jetzt stell dich mal so den Unterschied vor. Hier der Herr und Meister auf dem Füllen einer Eselin, noch nicht mal auf einem edel aussehenden Reitpferd, sondern und noch nicht mal auf dem alten, auf dem Füllen einer Eselin, das sie vielleicht kaum tragen konnte, demütig, einfach. Und dieser Mann lässt sich Ehren zujubeln, alle Welt tut es. Das hat mich besonders beeindruckt. Ich war damals gerade in New York und ich kann ein Fernsehen im Zimmer haben. Ich habe jetzt 1,5 Tage in einem Raum gehabt, habe es kein einziges Mal angemacht, weil ich habe keine Bezugsmöglichkeit dazu, ich mag es nicht. Und übrigens hatte ich mein Manuskript mit, aber damals in New York habe ich es eingeschaltet, um den Besuch Gorbatschows und Reagans mitzuerleben und dann den Reagan in London mitzuerleben bei seiner Zwischenlandung. Und was soll ich euch sagen? Nach dieser für mich sehr wichtigen Sendung, er sagte nämlich, ich glaube, dass Gorbatschow aufrichtig ist und es ehrlich mit seinen Leuten meint. Hat mich gefreut, dass Reagan das seinerzeit sagte. Aber danach kam dann die Sendung, wie der Papst seinen Besuch in der jüdischen Synagoge zu Rom tat. Und da wurde mir schlecht. Ich habe sehr schnell mein Fotoapparat geholt, weil ich Bilder machen wollte. Nur leider, die Mattscheibe war in der Tat eine Mattscheibe. Und der Blitz, das Ding funktionierte einfach nicht. Aber ihr könnt es nicht glauben. Wenn ich selber nicht gesehen hätte, könnte man es nicht glauben. Dieser Mann verkleidet sowieso wie ein Weihnachtsmann, ohnehin schon mit der gesamten Tracht. Aber auch der Jude war ähnlich verkleidet. Auch der hatte sich in eine Art Tracht getan. Und wisst ihr, was die Juden gesungen haben? Psalm 150. Psalm 150 haben sie gesungen, als dieser Mann da reinkam, waren außer sich vor Jubel und vor Freude. Ich habe bei mir selber gedacht, mein Gott, wenn ich nur könnte, ich würde hin und sagen, Leute, ihr habt den Messias verwechselt mit diesen Menschen. Aber noch ist die Zeit nicht da, dass ihnen die Augen aufgetan werden. Welch ein Leid trifft einen da. Ich sag das noch einmal, wenn ich das nicht mit eigenen Augen mitgesehen und mitgehört hätte, ich hätte es nicht fassen können. Jubel und Trubel und ein Hin und Her wiegen und ein Hände hoch und singen Psalm 150. Mein, ja, Bruder Russ sagte gerade, als ob Gott eingetroffen wäre. Nun, lasst mich bitte nicht in Politik abrutschen und auch nicht in religiöse Politik, aber das sind schon Dinge, die man sich wohl merken muss. Wenn eine Sache in der Bibel behandelt wird, dann müssen wir sie auch behandeln. Dann hat das nichts mit Politik zu tun, sondern mit der Erfüllung der Endzeitprophetie. Und wenn in Offenbarung 13, Vers 8 geschrieben steht, dass dieser Mann die ganze Erde verführen wird, alle, deren Namen nicht im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen, dann ist das seine Aufgabe. Und dann soll er seine Aufgabe erfüllen. Aber nicht am Volke Gottes. Nicht an der Gemeinde. Aber ihr wisst, auch das Wort wird sich erfüllen müssen, dass der Bund dann mit Israel geschlossen wird für 7 Jahre. Wenn ich an das alles so denke, dann kommt Weh und Schmerz über mich, dass das alles noch so zu dem letzten Teil der Heilsgeschichte gehören wird. Wie froh werden wir alle sein, wie werden wir aufatmen, wenn das ganze Drama ein Ende genommen und wir dann beim Herrn sein können und das Lied des Lammes singen mit den Worten groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Ich glaube, es wird eine zweite Erlösung sein. Dies war die Erlösung der Seele, die wir erlebt haben. Und das wird die Erlösung des Leibes sein, aus der Knechtschaft, aus der Vergänglichkeit herausgenommen. Und wie ja in Römer 8 geschrieben steht, dass wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, und höret, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, so steht's geschrieben. Wir seufzen in uns, die anderen können nicht, ihr Lieben. Es ist absolut notwendig, den Geist Gottes zu empfangen, Amen, damit versiegelt worden zu sein. Amen. Und das ist die Erstlingsgabe für die Erstlingsfrucht der Erstlingsschar. Und wenn ihr damit ins Alte Testament geht, die Erstlingsgabe wurde gewoben vom hohen Priester und dem Herrn dargestellt. Und die 144 werden dann die Erstlingsfrucht aus Israel sein. Aber wir sind die Erstlingsfrucht aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Ich lese diesen Vers, damit ihr wisst, dass es auch so geschrieben steht. Und dann kommen wir zur Offenbarung wieder zurück. Es ist Römer Kapitel 8, ich will nur gerade den direkten Vers finden, um nicht viel lesen zu müssen. Vielleicht werde ich ihn finden, wenn ich von Vers 26 lese. Gleicherweise kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir so, wie es gerade Not tut, bieten sollen. Dann aber der Geist selbst mit unaussprechlichen Seufzern für uns ein. Der aber, der die Herzen erforscht, versteht die Sprache des Geistes, weil dieser in einer dem Willen Gottes entsprechenden Weise für Heilige eintritt. Nein, ich meine hier einen anderen Vers. Ja, sicher, hier steht es ja, Vers 23. Ein Absatz zu tief begonnen, Vers 23. Aber nicht nur sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe besitzen, bereits besitzen. Als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf die Offenbarung der Sohnschaft, auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Wir sind erlöst auf Hoffnung, unsere Seele ist verwandelt durch Gottes Gnade, unsere Herzen erneuert, aber der Leib als Tempel ist noch da. Und wenn der Geist Gottes als Erstlingsgabe in uns ist, dann beginnt ein Seufzen, ein Warten, und wir sagen, Herr, wie lange dauert es noch? Möge Gott dazu Gnade schenken, dass in der letzten Runde wirklich die Letzten noch versiegelt werden mit dem Heiligen Geist auf den Moment der Erlösung unseres Leibes. Kommen wir zur Offenbarung 19 noch schnell zurück. Dann hörte ich ein Getön, das klang wie der laute Jubel einer großen Schar, die im Himmel riefen, Halleluja. Das Heil, die Herrschaft und die Kraft gehören unserem Gott. Heute hat der Feind noch mancherlei Dienste zu verrichten, Unheil zu stiften und so weiter. Aber dann wird nur noch einer herrschen. Nur noch einer etwas zu sagen haben. Das wird Gott, der Herr, sein. Wir als erlöste Schar werden singen, jubeln und den Herrn preisen im Himmel in der Herrlichkeit. Und mit dem großen Halleluja beginnen zur Ehre unseres Gottes. Und dann in Vers 2, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Buhlerin gerichtet hat, die mit ihrer Unzucht die Erde verstörte. Und das Blut seiner Knechte hat er an ihr gerecht. Wer Kapitel 18, den letzten Teil vom 23. und dann den 24. Vers liest, der wird's hier hören. Deine Giftmischereien sind alle Völker verführt worden. Durch deine Giftmischereien sind alle Völker verführt worden. Und in ihr ist das Blut der Propheten und Heiligen und aller derer gefunden, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Man macht sich gar keinen Begriff, wie verstrickt und verwickelt alles war und noch heute ist. Aber dank sei dem lebendigen Gott, der die Seinen, auch wenn sie durch den Märtyrertod zu gehen hatten, der ihnen Treue hielt bis ans Ende und mit ihnen war, bis sie vom Glauben zum Schauen kamen. Mit uns wird es genauso sein. Aber hier heißt es, die Erde mit ihrer Unzucht, Hurerei. Was ist Hurerei im Irdischen, im Geistlichen? Jeder versteht es sehr gut. Alles buhlt um die Gunst. Jeder möchte. Und hier heißt es, die Erde verstörte und das Blut seiner Knechte hat er an ihr gerecht. Vers 3. Und zum zweiten Mal riefen sie Halleluja. Und der Rauch von ihr steigt in alle Ewigkeit auf. Hier haben wir gewiss das Wort der Ohren, wäre hier besser am Platz gewesen. Auf dem neuen Himmel oder auf der neuen Erde, im neuen Himmel, wird kein Rauch mehr aufsteigen, im Sinne von Ewigkeit auch nicht, sondern Äon. Hin bis ans Ende des letzten Äons wird der Rauch aufsteigen. Aber das ist hier, wie Bruder Ross eben sagte, die Abrechnung. Gott wird abrechnen. Und wir gönnen es allen, die in der Zwischenzeit gefeiert werden, die bejubelt werden, sollen sie es noch genießen. Die Abrechnung kommt. Sie kommt gewiss. Wir freuen uns nicht über die Abrechnung. Überhaupt nicht. Wenn wir uns über etwas freuen, dann wäre es darüber, dass Menschen aus diesem geistlichen Gefängnis noch herauskommen und dass Gott etwas tut, dass wie eine Bombe einschlägt, dass noch einmal ein großer Krach im Hause Gottes kommt und die Türen der Gefängnisse sich öffnen und die zu Gott Gehörenden herauskommen, mit aller Macht herausgeführt werden. Doch es wird kommen. Es wird kommen. Es wird kommen. Hier in Vers 4 steht, da warfen sich die 24 Ältesten und die vier Lebewesen nieder und beteten Gott, der auf dem Throne sitzt, mit den Worten an. Amen. Halleluja. Und eine Stimme ging vom Throne aus, die rief, lobet unseren Gott, ihr alle seine Knechte, und ihr, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen wie die Großen. Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Ein Mensch, der keine Gottesfurcht hat, mit dem wird Gott nichts anfangen können. Der Anfang, den Gott mit uns macht, ist Ehrfurcht vor seinem Wort. Eine wahre Ehrfurcht vor ihm, dem lebendigen Gott. Hier werden nicht nur Knechte erwähnt, sondern alle, die ihn fürchten, die Kleinen wie die Großen. Und da denken wir an das Wort im Propheten Malachi, das gerade diesen Text führt, was die Gottesfürchtigen betrifft. Malachi, Kapitel 3, Vers 16. Als sich dann aber auch die Gottesfürchtigen miteinander besprachen, merkte der Herr auf und hörte ihnen zu. Und es wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und vor seinem Namen Hochachtung haben. Halleluja. Amen. Preis und Ehre sei seinem herrlichen Namen. Als die Gottesfürchtigen sich versammelten, miteinander besprachen und mit Gott redeten, wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten. Lasst uns Gott stets mit Ehrfurcht begegnen, ihm die nötige Huldigung und Heiligkeit darbringen. Hier steht, für die, welche den Herrn fürchten und vor seinem Namen Hochachtung haben. Auch da dürfen wir dankbar sein, dass Gott uns geholfen hat. Wir nutzen seinen Namen nicht nur, um Teufel auszutreiben, für Kranke zu beten, sondern wir haben Ehrfurcht vor seinem Namen und haben uns zu seinem Namen bekannt und in seinen Namen hineintaufen lassen, um eins zu werden mit ihm, um seinen Namen rechtmäßig zu tragen, den Namen, der über alle Namen ist.
Amen.
Halleluja. Ehre sei unserem Gott.
Amen.
Nicht nur eine Sache mit halbem Herzen, sondern mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele.
Amen.
Mit allem, was wir sind und haben, gehören wir dem Herrn. Denn er hat uns ganz erkauft. Das heißt hier weiter, sie sollen mir, so hat der Herr, die Herrscharen gesprochen, an dem Tage, wo ich es vollführe, ein Sondereigentum sein.
Amen.
Halleluja. Sie sollen mir ein Sondereigentum sein. Hier sehen wir das Sondereigentum im Himmel, in der Herrlichkeit, nämlich die, die Gott wirklich gefürchtet haben, die Kleinen wie die Großen. Sie sollen mir, so hat der Herr der Heerscharen gesprochen, an dem Tage, an dem ich es vollführe, ein Sondereigentum sein, und ich will schonend mit ihnen verfahren, wie ein Vater schonend mit seinem Sohne verfährt, der ihm dient.
Amen.
An welches Wort erinnert uns diese Schriftstelle? An 2. Korinther. Ich lese es euch gleich vor. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 17 und 18. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch abgebietet der Herr und rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige.
Amen.
Hier im Propheten Malachi steht's, wie ein Vater schonend mit seinem Sohne verfährt, so wird Gott an jenem Tag schonend mit den Seinen verfahren. Mit welchen Söhnen wird er schonend verfahren? Mit denen, die ihm dienen, die ihm treu bleiben, die nicht nur Herr, Herr sagen, sondern die es meinen, die mit Gott verbunden sind, die in seinen Wegen gehen, die ihn wirklich von Herzen lieben, die sein Wort aufgenommen haben, die die Verbindung zu ihm suchen, die danach eine Sehnsucht tragen, gesegnet zu werden mit allen Segnungen Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Hier spricht unser Gott, sie sollen mir an dem Tage, wo ich es vollführe, ein Sondereigentum sein. Ja, sie sind etwas Besonderes und werden ein Sondereigentum sein. Und ich will schonend mit ihnen verfahren, wie ein Vater schonend mit seinem Sohne verfährt, der ihm dient. Bitte nimm das jetzt hier nicht so persönlich bezogen auf mich oder andere, aber Söhne, die ungehorsam sind, können einem Vater viel Herzeleid zufügen. Söhne, die gehorsam sind, können dem Vater das Leben verlängern. Sie können ihm Freude bereiten. Gott ist nicht an Söhnen interessiert, die eigene Wege gehen und ihm nicht dienen. Gott möchte Söhne haben, die ihm dienen. Söhne und Töchter, nach dem Wort der Schrift, mein Sohn, gib mir dein Herz. Gott will die Herzen seiner Söhne und seiner Töchter haben. Er möchte sie in seinen Dienst stellen. Das bedeutet nicht, um zu predigen, sondern wirklich da dem Herrn zu dienen, wo er uns hingestellt hat. Bruder Kopfer wird mir sicherlich nicht böse sein, wenn ich das Zeugnis erwähne. Er schreibt einem Mann einen Brief, den er getroffen, mit dem er gesprochen hatte, und legt ihm Broschüren bei. Und dieser Mann kann damit nichts anfangen. Aber siehe da, und er hat sogar mitgeteilt, aber dann kommt Besuch in dieses Haus. Und der Besuch liest und wird mit dem, was da nun angekommen war, vertraut gemacht. Und dieser Besuch ruft den Bruder Kopfer an und sagt, hör mal, das ist die richtige Sache. Gott hat manchmal Wege und Mittel. Wir wissen nicht wann und wo und wie, aber lassen wir uns vom Geist Gottes leiten. Ich habe es hier doch auch schon gesagt, was dem einen nichts bedeutet, kann dem anderen alles bedeuten. Das Zeugnis aus Bahrain am Persischen Golf, wo jemand aus der Mülltonne eine unserer Broschüren herausgenommen hat und den Weg des Heils fand. Der Bruder in Syrien im Hotel und sagt, ja, kannst du mir sagen, wie die Broschüre dorthin gekommen ist? Gott hat Wege und Mittel. Manchmal gibt es Gläubige, die nicht den Mut haben, ein Traktat hier oder da zurückzulassen oder es persönlich zu geben. Sie legen es nur ebenso gerade irgendwo hin. Vielleicht schlägt euch das Gewissen und ihr sagt, ich bin feige gewesen. Macht doch nichts. Gott kann einen anderen Feigen hinsenden und gerade da, wo ihr das Ding hingelegt habt, kann er zupacken und es mitnehmen und der Herr kann alles wohlmachen. Gott hat absolut Wege und Mittel, um die Seinen, wo immer sie sein mögen, herauszuführen. Noch Vers 18 in Malachi 3. Da werdet ihr dann wieder den Unterschied wahrnehmen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und merkt ihr hier den Zusammenhang? Direkt nach diesem Vers steht, und wisset wohl, es kommt der Tag des Herrn, oder es kommt der Tag brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und so weiter, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Merkt ihr, wie wunderbar der Geist Gottes das alles hier so gerichtet und geschenkt hat? Erst werden die Gottesfürchtigen genannt, die dann beim Herrn sein werden, und dann der Tag des Herrn, der kommt und brennen wird wie ein Ofen, wenn dann die Übermütigen, die Stolzen ihr Ende finden werden. Möge Gott uns segnen, mit uns sein, uns helfen, dass wir treuer werden, inniger mit ihm verbunden werden, dass unser Leben ein Abglanz seiner Herrlichkeit werden könnte und wir alle ein neues Erleben mit Gott haben. Kein Wunder, dass sich dort die 24 Ältesten und die 4 Lebewesen niederwarfen, um Gott anzubeten und ihm die Huldigung darzubringen. Ihm, dem, der auf dem Throne sitzt, mit den Worten Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging vom Throne aus, die rief, lobet unseren Gott, ihr alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen wie die Großen. Und das ist die Zeit, wo dann auch die Donner erschallen werden und so weiter. Braucht ihr nur den nächsten Vers zu lesen. Die Reihenfolgen in der Heiligen Schrift sind so wunderbar, so gewaltig. Wenn man geöffnete Augen hat und mit heiliger Salbung in das heilige Wort hineinschaut, dann fügt sich alles so zusammen, ohne dass nur irgendwo etwas aus dem Lot wäre. Unser Gott hat für alles gesorgt, auch dafür, dass sein heiliges und reines Wort in alle Welt hinausgeht. Ich war froh, von unserem geliebten Bruder Müskis das Zeugnis zu hören. Nichts tut wohler als das. Man weiß, dass wir nicht eine Idee, nicht eine Deutung, sondern Gottes Originalwort verkündigen.
Amen.
Da kann kommen, was will, das ist die reine Wahrheit. Wir haben die Verbindung zur Wahrheit durch den Geist der Wahrheit bekommen, weil wir aus dem Wort der Wahrheit durch den Geist der Wahrheit gezeugt und wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben dasselbe Leben, denselben Geist, dasselbe Wesen. Alles andere muss von uns abprallen. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, wie schön, dass der Herr, der Wortbräutigam, eine Wortbraut haben wird. Seinem Namen sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Teures Lamm Gottes, wir kommen zu dir, denn du hast die Sünde der Welt getragen. Du hast meine Schuld, unser aller Schuld, auf dich genommen. Du hast dich für uns schlachten lassen, teures Lamm Gottes, dir sei Ehre, Preis und Ruhm für die vollbrachte Erlösung am Kreuzesstamm auf Golgatha. Geliebter Herr, mit deinem heiligen Blut bist du in das himmlische Heiligtum eingegangen, hast es auf dem Gnadensitz dargebracht, um fürbittend für uns einzutreten als ein treuer Hoherpriester. Geliebter Herr, du hast alles getan. Schenke Gnade, dass wir dir dienen, in Ehrfurcht vor dein Angesicht kommen, auch in jedem Gottesdienst in Ehrfurcht vor dir erscheinen. Heilige die Stätte, an der dein Wort verkündigt wird, dein Volk sich versammelt und dein Segen herabkommt. Geliebter Herr, komm über dein Volk in einer neuen Weise, durch eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Möge die Kraft des Wortes und des Blutes und des Geistes wirksam sein unter, in und an deinem Volke. Geliebter Herr, habe Dank, dass du uns herausgerufen hast, hast unsere Augen geöffnet. Wir danken dir von Herzen dafür. Geliebter Heiland, nimm uns alle hin und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. Dir, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in alle Ewigkeiten. Du wirst gemäß dem verlesenen Wort abrechnen. Du wirst richten, das Urteil sprechen. Geliebter Herr, wir sind begnadigte Menschen. Wir dürfen und können nicht urteilen. Du bist der lebendige Gott, Richter und König. Du hast ein Recht darauf zu richten. O Gott, Preis und Ehre sei dir. Geliebter Herr, möge es dir gefallen, uns heimzusuchen in deiner Gnade. Wirklich ein mächtiges Brausen vom Himmel schenken, wie ein gewaltiger Wind, der daherfährt. Segne diese Stätte. Segne alle Verkündiger deines Wortes, alle Sänger, alle Spieler, alle wollest du segnen, treuer Gott. Herr, möge dein Haus ein Bethaus heißen für alle Völker. Möge es eine Stätte sein, wo du Gebete erhörst, wo du segnest, wo du rettest, heilst, mit Geist und Feuer taufst, versiegelst alle, die zur Erstlingsschar gehören. Geliebter Herr, nimm uns alle hin und sei mit uns aus Gnaden in Jesu Namen. Amen.